Ja, ich bin gespannt auf den heutigen Gottesdienst. Es hat auch gewisse Utensilien, es hat eine Kaffeemaschine, sie ist eingesteckt, also sie wird funktionieren. Wir haben eine Tafel da. Mal gespannt, was Matthias uns weitergeben wird am heutigen Sonntag. Ich möchte gerade den Predigttext lesen. Das ist im 1. Thessalonicher 1, Verse 4 bis 7. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn, und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Das Wort Gottes.
Ja, es ist ein hyperspannendes Thema. Was kann mir Gewissheit geben im Glauben? Und der Paulus verknüpft das Thema mit einem hochbrisanten Thema, das ich glaube nicht ganz unfallfrei durch die Predigt wird bringen. Beziehungsweise all meine Erfahrungen ist, wenn ich in der Untilager bin oder wenn es mal so richtig zu einem theologischen Gespräch kommt und auf das Thema kommt, mit dem Satz eben der Paulus verknüpft die Gewissheit vom Glauben, dann nachher dann gibt es so ein bisschen schwierige Themen, die zum Teil nicht ganz gleich angeschaut werden, die aber nicht heißentscheidend sind, aber wo gleich Menge Leute so viel Angst macht, mehr Angst, als wenn sie einem Leu begegnen würden. Zum Glück gibt es keine Leu in der Schweiz, aber darum haben wir das Thema, von dem der Paulus redet. Nämlich, er schreibt, Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, ich weiß oder wir wissen, dass ihr erwählt sind. Und dann erst kommt er darauf zu reden, wie die Erwählung sichtbar wird. Und was Gewissheit im Glauben gibt, welche Kennzeichen, das Gott schenkt, dass man immer wieder merken darf, doch, Gott hat ein Ja zu mir, Gott ist mit mir unterwegs, mit meinen Zweifeln auch, Gott hat mich. Er knüpft das Ganze an das Thema der Auserwählung oder als das Thema der Vorherbestimmung. Und das ist jetzt eben der schwierige Punkt. Und darum habe ich mich entschieden, ich rede gar nicht so viel über die Erwählung heute Morgen. Weil er ja nur eh keine Eier mitgenommen, Tomaten, die er können werfen, darum lohnt es sich gar nicht, darüber zu reden. Ich habe etwas festgestellt, über die Erwählung von Herbestimmung hört man ja nicht so viel. Vor allem in den Freikirchen redet man nicht so viel über Erwählung von Herbestimmung. Aber ich habe festgestellt, wenn die Bibel davon redet, es gibt vor allem drei entscheidende Stellen und dann noch einige Orte sonst, überall, wo sie über die Vorherbestimmung redet, dass Gott Leute auserwählt hat, können wir immer fragen, ja, was ist denn mit freiem Willen? Gibt es freien Willen überhaupt? Was ist denn noch denn mit Personen, die nicht erwählt sind? Hat die Gott abgewählt? Oder was hat er denn mit der gemacht? Warum hat er denn vorherbestimmt? Was sind Gründe? Aber ich habe gesehen, wenn die Bibel von der Vorherbestimmung redet, dann redet sie eigentlich nie über das. Es gibt nur eine einzige Stelle, Römer 9 bis 11, wo es wirklich um das geht. Was ist denn der Hintergrund von der Vorherbestimmung? Sonst geht es immer um Praxis. Wenn der Paulus von der Vorherbestimmung redet, wird er immer ermutigen. Dann ist es nie eine Theorie, sondern es ist immer eine Anleitung fürs Leben. Die Vorherbestimmung, das Thema, ist in der Bibel nicht Theologie, sondern Seelsorge. Sie ist nicht dazu da, dass wir mega fest darüber nachdenken, sondern dass wir sie sehen in unserem Leben. Und schaut, das ist genau das, was der Paulus ja auch sagt. Er sagt nicht, ich habe irgendwie im Himmel gesehen oder ich habe eine Offenbarung von Gott und Gott hat mir gesagt, ihr seid übrigens erwählt. Sondern was er sagt, ist mega speziell. Er sagt, Brüder und Schwestern von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt sind. Das Wort für wissen, da heißt eigentlich, wir haben es wahrgenommen, ich habe es bei euch gesehen, es ist feststellbar. Im Griechischen, ich muss ein bisschen Griechischunterricht machen, ich bin so begeistert wieder ein bisschen von meinem Studium, weil ich habe gerade das 5-jährige Absolvenzjubiläum, das ich haben darf, oder? Vor 5 Jahren habe ich das Studium abgeschlossen und das begeistert mich mega, dass ich das Studium geschafft habe und noch ein bisschen Griechisch und Hebräisch kann. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für Wissen. Und das eine, das er hier braucht, das betont mehr die Wahrnehmung, auf der dann die Erkenntnis beruht. Und das andere Wort, das der Paulus dann nicht braucht, das ist das intellektuelle Wissen, das Erkennen im Kopf. Und er sagt jetzt, ich habe es wahrgenommen bei euch. Er sagt, das Wissen, das ich habe, das ist aufgrund von Manifestationen, von Indizien, die ich habe gesehen in eurem Leben. Es ist sichtbar. Also was er sagt, Vorherbestimmung ist im Leben von einem Christ sichtbar. Man sieht es. Und er kommt dann auf die Indizien zu sprechen. Und jetzt, das ist eben ein kleines heikles Thema, wenn dann gewisse sagen, ja, nein, Vorherbestimmung, da darf man nicht zu fest drüber reden, oder? Weil dann gibt es Leute, die sich entschuldigen, die sagen, ja gut, wenn ich ja erwählt bin, dann kann ich ja machen, was ich will, oder? Aber Vorherbestimmung ist nicht dazu, dich zu entschuldigen, nichts mehr zu machen, sondern dich eben gerade zu ermutigen. Sie ist dazu, dich ausschrecken noch da, dass es sichtbar wird in deinem Leben. Da gibt es auch die, die sagen, ja nein, von der Vorherbestimmung, Auserwählung darf man auch nicht so reden, weil das ist gefährlich, oder Mathis, wenn du sagst, man sieht es, dann ist ja das ein absoluter Grund. Das heisst, du kannst einfach mal schauen in die Welt, oder bei wem siehst du die Kriterien von der Auserwählung, dann kannst du sagen, also das sind Christen. Darum darf man nicht über Vorherbestimmung reden. Aber das ist auch wieder ein Fehler, den man machen kann. Die Vorherbestimmung ist nicht ein absoluter Grund, dass jemand Christ ist oder dass man die Kennzeichen im Leben sieht, sondern es ist ein hinreichender Grund. Also das heisst, es ist ein wichtiger Unterschied, den man machen muss. Wenn der Paulus sagt, wenn du erwählt bist, dann gibt es in deinem Leben Zeichen von der Kraft, Zeichen vom Heiligen Geist und Zeichen von grosser Fülle. Das kommt dann später, werden wir anschauen. Du kannst aber nicht hingehen und so die Menschen anschauen und sagen, oh, der hat ein bisschen Kraft, der hat ein bisschen Heiligen Geist oder der hat eine grosse Fülle im Leben, also ist er Christ. Das wäre ein absoluter Grund und das ist falsch. Umgekehrt, der hinreichende Grund ist aber, wenn jemand Christ ist, wenn jemand erwählt ist, dann wird er in seinem Leben immer wieder, abwechslungsreich vielleicht, nicht immer in der ganzen Fülle, aber wird immer wieder die Kennzeichen in seinem Leben zeigen. Darum müssen wir von der Erwählung reden. Wir müssen davon reden, dass Gott vorherbestimmt, weil er sichtbar wird in unserem Leben. Und jetzt, was ist denn das genau, die Erwählung im praktischen Leben? Paulus wird hochpraktisch. Er sagt nämlich, Brüder und Schwestern von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt sind. Warum? Denn unser Evangelium ist zu euch gekommen. Das heisst, die Botschaft von Jesus Christus ist bei euch gelandet. Ist bei euch angekommen. Hat bei euch eine Anschlussstelle gefunden. Er sagt da, ihr seid Christen geworden. Und das ist das Zeichen von eurer Erwählung im Hintergrund. Und lass mich eine ganz persönliche Frage dir stellen. Bist du Christ? Ist das Evangelium bei dir angekommen? Wenn das so ist, wenn du kannst sagen, ja, ich habe verstanden, was die gute Botschaft ist von Jesus, nämlich, dass ich von Natur aus getrennt bin, dass ich bis in alle Ewigkeit getrennt werde sein. Aufgrund von meiner Sünde in meinem Leben, aufgrund dessen, dass ich mein Leben selber bestimme, aufgrund, dass ich Sachen mache, die Gott hasst und Gott ein Nein dazu hat und er in seiner Heiligkeit nichts mit mir zu tun hat. Aber die gute Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist und für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und einen Tausch mit dir macht. Er geht deinen Weg, nämlich in Gottes Ferne, damit du seinen Weg kannst haben, zurück zu Gott. Das ist ein glücklicher Tausch. Ist das Evangelium so bei dir angekommen, dass du Christ geworden bist? Und jetzt, ich merke, vielleicht ist das falsche Publikum, aber ich sage es gleich. Wer ist denn Christ? Christ ist nach der Bibel, wer das Evangelium angenommen hat. Und nicht, wer im christlichen Oberland aufgewachsen ist. Oder im christlichen Land sonst. Oder es kommen Flüchtlinge oder es kommen Menschen aus anderen Religionen ins christliche Oberland, kommen nach Europa und dann denken sie, also da werden wir Christen sehen oder das christliche Oberland. Und weißt du was, das muss uns denken geben. Die kommen und denken, was, das ist Christsein. Die kommen schauen und denken, das ist Christsein. Nicht, weil du einfach in einem Land bist geboren, wo das Christentum die Religion ist, bist du Christ. Nicht nur deshalb, weil du vielleicht mit deinen Eltern immer in den Gottesdienst bist gekommen. Bist du Christ? Nicht einfach so, weil du regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Nicht, weil du regelmäßig vielleicht mal ab und zu die Bibel liest. Das ist ein Widerspruch, regelmäßig ab und zu. He? Es passiert nicht automatisch, dass man Christ ist. Und eigentlich ist das mega logisch. Schau, weil du im Spital geboren worden bist, heisst das noch lange nicht, dass du Arzt bist. Weil du vielleicht aus Versehen mal in der Garage übernachtest, wirst du nicht einfach ein Auto. Nur deshalb, weil ich mega fest Rüebli gegessen habe, bevor der Philias auf die Welt kam, hat es noch lange nicht geheißen, dass er super Zähne bekommt. Ich habe Rüebli gegessen, wie ein Kommando, der gewusst hat, dass der Zirka schwanger ist. Und wir haben das Gefühl, ein Christ sein ist man, wenn man aufgrund vom Papier ist. Wenn man einfach etwas richtig gemacht hat. Aber Christ sein ist, wenn man das Evangelium angenommen hat. Wenn man gesagt hat, Jesus, ich will mit dir leben. Das ist das, was Paulus sagt. Das ist der Ausdruck von der Auserwählung. Dass man einmal in seinem Leben gesagt hat, Jesus, ich will mit dir leben. Das ist das Beste, was ich haben kann. Und jetzt sagt Paulus also, wenn das Evangelium bei dir gelandet ist, oder wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du nicht einfach übernachtet hast, nicht gerade eingeschlafen bist in der Predigt, sondern weil du das Evangelium angenommen hast, dann wird das sichtbar in deinem Leben. Und jetzt sagt er drei Sachen, die sichtbar werden. Weil er sagt, denn unser Evangelium ist nicht allein im Wort gekommen, sondern in Kraft, im Heiligen Geist. Und in grosser Fülle. Jetzt muss ich noch etwas mega cool sagen. Das Wort da, grosse Fülle, ist die einzige Bibelübersetzung, die das so übersetzt. Grosse Fülle ist nämlich Lutherbibel 2017. Die ist brandneu rausgekommen. 2017. Also es war eben der Luther gewesen, vor 500 Jahren, der das geschrieben hat. Und heute ist es wie neu redigiert worden, rausgegeben worden. Ist brandneu für das Jubiläum nächstes Jahr. Jetzt war es spannend, ich tue immer, wenn ich Predigt vorbereite, zuerst den Grundtext lesen und du alle Wörter untersuchen und lese mega viel über die Wörter. Dann habe ich gemerkt, das Wort, das da am Schluss gebraucht wird, das wird in verschiedenen Bibeln mit Gewissheit übersetzt. Darum bin ich auf das Thema gekommen, was gibt mir Gewissheit in meinem Glauben. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, als ich darüber gelesen habe, darüber über das Wort Bücher gelesen habe, eigentlich geht es gar nicht um Gewissheit in erster Linie, das ist dann die erste Auswirkung. Sondern das Wort, das Paulus da braucht, heisst grosse Fülle. Und da habe ich mal alle deutschen Bibelübersetzungen durchgekannt, ob es irgendeine Übersetzung gibt, die ich hier präsentieren kann, die auch von der grossen Fülle redet und nicht von der Gewissheit. Keine einzige gefunden, oder? Keine einzige, alles gesucht, das ganze Web habe ich durchsucht, habe sogar noch gehofft, noch gebeten, dass jemand vielleicht eine neue Bibel übersetzt, nicht gefunden. Und letzte Woche ist rausgekommen, die Lutherbibel 2017, die bringt das genau. Es hat mich mega begeistert. Paulus sagt, es wird sichtbar in deinem Leben. Die Gewissheit, dass du mit Gott unterwegs bist. Er sagt Kraft, Heiliger Geist und grosser Gewissheit. Und das Erste, was er sagt, ist Kraft. Paulus sagt, wenn du auserwählt bist, wenn das Evangelium bei dir angekommen ist, dann wirst du eine Kraft erleben in deinem Leben. Du wirst erleben, wenn du ganz gewöhnlich die Bibel liest, dass du plötzlich wieder getroffen wirst. Du wirst erleben, wenn du Christ bist, dass du in einer Predigt hockst und zulässt und plötzlich trifft sich wieder Schlag. Du weißt, jetzt ist eigentlich niemand mehr so stehen. Eigentlich redet auch nicht mehr der Prediger da vorne, sondern jetzt redet Gott direkt zu mir. Jetzt geht es nur noch mehr an. Dass du vielleicht ganz gewöhnlich einen Brief bekommst mit einem Bibelvers drauf und der schlägt ein wie eine Granate. Das war mega schön. Ich habe heute Morgen stille Zeit gemacht, noch zuerst am Morgen um 6 Uhr. Und dann nachher habe ich einen Vers gelesen, der heisst, Gott wird vor dir hergehen und du wirst ruhig sein. Und wer mich kennt, ich bin nie ruhig, bevor ich eine Predigt habe. Aber das war so eine Zusage. Irgendwie habe ich sie gelesen. Jetzt hocke ich heute Morgen vor dem Gottesdienst da bei einer Person, oder? Und dann sagt die, habe ich ihr gesagt, ich bin nervös, oder wie immer. Sagt sie, bist nur ruhig. Das ist ein prophetisches Wort. Genau das gleiche habe ich heute Morgen gelesen. Das war plötzlich eine Kraft, die gekommen ist. Sie hat genau das gesagt, was in der Bibel gestanden ist. Du wirst erleben, wenn du ganz gewöhnlich eine Predigt hörst, wenn du ganz gewöhnlich die Bibel liest, dass plötzlich Gott redet. Weißt du, wir haben damals das Gefühl, wenn Gott redet, dann tut er sich gross imposant ankündigen, oder? Gott redet nur dann, wenn in einer Predigt plötzlich irgendwie im Hintergrund Engel erscheinen und Trompeten, oder wenn irgendwie eine geistlich mega gespürige Atmosphäre ist und hochelektrisierend, oder dann redet Gott. Oder dann redet Gott, wenn die Predigt theologisch absolut perfekt ist, oder nichts, auch grammatikalisch, oh, den müsste ich nicht mehr predigen, oder? Grammatikalisch nichts falsch, kein Stotter, nichts. Wenn wir auf Gott reden, dann geht es ums Perfekte. Aber das sagt Paulus nicht. Er hat gesagt, Unser Evangelium ist zu euch gekommen und es ist nicht im Wort allein gekommen, sondern in Kraft. Er sagt, unser Evangelium. Mega spannend. Er sagt nicht das Evangelium von dem Gott im Himmel, sondern so das Evangelium, wie wir es euch gebracht haben. Etwas tröstet mich. Der Paulus, der war ja wirklich eine Granate im Predigen. Aber der hat auch erlebt, dass Leute eingeschlafen sind im Gottesdienst, wo er predigt hat. Der hat auch erlebt, dass er gewisse Orte er predigt hat und nichts passiert ist. Weil er war auch nicht gerade immer in den himmlischen Wolken von der göttlichen Dreieinigkeit und hat in der grossen Fülle von der Vollmacht vom Heiligen Geist predigt. Er war ein ganz normaler Mensch. Wenn du erleben willst, dass Gott zu dir redet, dann braucht es nicht einen super Prediger. Es braucht nicht eine super Gemeinde. Es braucht nicht die beste Bibel. Es braucht auch nicht die Lutherbibel 2017. Kannst bei deiner Hoffnung für alle bleiben. Es ist ganz gewöhnlich und plötzlich redet Gott zu dir. Und du weißt, jetzt möchte er, dass ich einen Schritt mache in meinem Leben. Das ist eine Kraft, von der du passt. Nicht im Wort allein, sondern in Kraft. Dass du plötzlich merkst, da kommt eine geballte Kraft vom Heiligen Geist. Und jetzt sagt aber der Paulus, es gibt noch eine zweite Kraft. Also es ist Kraft, wenn du die Bibel liest, wenn du in die Predigt gehst, in den Gottesdienst, da erlebst du Kraft. Aber es gibt auch eine Kraft in deinem Alltag. Weil jetzt ist nämlich sehr spannend, im Vers 7 sagt der Paulus noch Folgendes. Ihr habt das erlebt, das Evangelium ist bei euch angekommen, sodass ihr ein Vorbild geworden seid. Paulus sagt, das ist nichts anderes. Die Kraft, die ihr bekommt, die stärkt euch, dass ihr ein Vorbild sein könnt. Und meine Frage an dich ist, wo brauchst du am meisten Kraft in deinem Leben? Scanne mal dein ganzes Leben durch. Wo braucht der Mensch am meisten Kraft? Brauche ich am meisten Kraft, um meine Predigt zu schreiben? Nein. Da habe ich theologische Bücher und andere, die schon über den Text predigt haben und ich habe studiert, eben 5-Jahres-Jubiläum, brauche ich nicht am meisten Kraft für meinen Job und für mein Leben. Brauche ich am meisten Kraft, um gut auszusehen? Nein, also, ich weiss es nicht. Ich habe es nicht so gemeint, sondern dann genügt es, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Es gibt ein paar durchlauchte Personen, die finden mich schön, andere weniger, aber das ist Geschmackssache. Aber ich muss einfach vor den Spiegel stehen, ein bisschen Muskeltraining machen. Für das brauche ich nicht besondere Kraft. Ich brauche auch nicht besondere Kraft, um an die Arbeit zu gehen. Das ist bei mir selbstverständlich. Ich muss einfach die Stegen abfallen und dann bin ich im Büro. Aber die meisten haben ein Auto mit 150 PS oder einen Zug. Da braucht man nicht wirklich. Weißt du, wo wir am meisten Kraft brauchen? Im zwischenmenschlichen Bereich. Dort brauchen wir am meisten Kraft. Jemand hat mir gesagt, nicht nur jemand, sondern es ist eine Studie, 35% von unserem Leben, also nicht nur von den Beziehungen, sondern vom Leben, bestehen aus den zwischenmenschlichen Konflikten. Wo wir wirklich Kraft brauchen, ist im zwischenmenschlichen Bereich. Weißt du, wo das ist? Das ist in deiner Familie und das ist in der Gemeinde. Dort brauchen wir Kraft. Kraft, miteinander unterwegs zu sein. Und ich glaube, es gibt ein paar Worte, die brauchen am meisten Kraft. Nämlich zu sagen, hey, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Das war falsch, was ich gemacht habe. Ich habe dich damit verletzt, ich hätte es anders sagen müssen. Bitte vergib mir. Das braucht am meisten Kraft. Wenn du es nicht erlebt hast, dass das Kraft braucht, dann probier es mal. Niemand kann sagen, du, es tut mir leid. Du bist der Ausredungskünstler par excellence, wenn dich musst du entschuldigen. Dann kommt einem alles in den Sinn, was man noch so schon machen muss. Gott sagen, sogar zum eigenen Partner, du, es tut mir leid, das kostet Kraft. Aber ich muss sagen, etwas anderes kostet gleich viel Kraft. Dann zu sagen, du, es ist in Ordnung, ich vergebe dir. Ich trage es dir nicht mehr nach. Ich schaue dir wieder in die Augen. Es ist vorbei, es ist gut. Ich merke, so aus der Seelsorge, und vor allem, wenn ich mich selber anschaue, die Männer, wenn ich das so sagen darf, die brauchen am meisten Kraft, um zu sagen, es tut mir leid. Ich habe manchmal das Gefühl, die Männer müssen wieder lernen, zu sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht. Das machen Frauen schneller. Männer müssen lernen, wieder zu sagen, du, es tut mir leid, bitte vergib mir, das war falsch. Ich habe dich überrollt, ich habe dich nicht berücksichtigt, ich habe nicht Rücksicht genommen auf dich, bitte vergib mir. Und umgekehrt habe ich festgestellt, die Frauen tun sich am meisten schwer, dann zu sagen, du, es ist wieder in Ordnung. Ich trage es ihr nicht mehr nachher, auch ich lasse nicht wieder hochkommen aus meinem Bauch oder so schnell, mit, wo ich weiß auch nicht genau, wo das ist. Sondern es ist wieder in Ordnung. Ich nehme es nicht wieder ruhig. Ich tue nicht wieder immer sagen, oh, schon wieder du. Sondern sage, du, es ist in Ordnung, es ist bereinigt. Das ist das, was am meisten Kraft braucht. Sagen, es tut mir leid. Und sagen, hey, es ist in Ordnung, ich vergebe dir, es ist wieder vorbei. Weißt du, wieso das am meisten Kraft braucht? Weil das Zentrum ist vom Evangelium. Die gute Botschaft von Jesus heisst auch, ich vergebe dir. Wo Jesus gestorben ist am Kreuz, das ist das Größte gewesen, wo Jesus ist abverlangt worden. Dass er am Kreuz hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Im Herz von der Bibel steckt, es tut mir leid. Und ich vergebe dir. Darum sind es die schwierigsten Worte. Die brauchen wir am meisten Kraft. Und der Paulus sagt, schau, wenn du gläubig bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du erwählt bist, dann wird man das sehen. Dann wird man sehen, dass du kannst sagen, es tut mir leid. Und man wird sehen, es ist ja mega spannend, dass man, ich muss den Satz fertig machen, und man wird sehen, dass du sagst, hey, es ist in Ordnung. Hat mal ein Pastor gesagt, es gibt die vier schwierigsten Wörter, nämlich, es tut mir leid. Das sind die vier schwierigsten Wörter. Und das haben sie in der Sonntagsschule gewusst, und das war ein Familiengottesdienst, alle Sonntagsschüler im Gottesdienst, und dann hat der Pastor gesagt, okay, ich lande wieder mal so einen guten Spruch, oder? Welches sind die vier schwierigsten Wörter, die es gibt auf dieser Welt? Da hat ein kleiner Bub auf, und sagt, Entschuldigung. Aber er hat es geschnallt. Und ich hoffe, dass wir das schnallen. Es ist eine Kraft in unser Leben, die kommt. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, aber es gibt noch das nächste Kriterium. Nämlich sagt er, unser Evangelium kommt im Heiligen Geist. Das ist das nächste Indiz. Jetzt, was meint denn der Paulus, jetzt müssen wir da noch zurückgehen, oder nächste Folie, was meint der Paulus mit, es ist im Heiligen Geist gekommen? Ich habe es versucht zu darstellen, das war mega schwierig. Ich habe ganz Google habe ich durchgoogelt, um irgendein gescheites Bild zu finden zum Heiligen Geist. Ich habe dann gedacht, ich nehme wieder Tauben. Weißt du wieso? Der Heilige Geist wird in der Bibel mit der Tauben verglichen. Und zwar deshalb, weil die Taube die treueste Person ist, die es im Tierreich in der Zoologie gibt. Ja, also das treueste Tier. Ja. Sie wählt einen Partner für das Leben und bleibt zusammen bis aufs Sterben. Ein einziger Partner. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist geht nicht einfach wieder, wenn du erwählt bist, wenn du Christ bist. Der wohnt in dir. Wenn es ihm nicht gefällt, dann denkt er nicht, ja, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ferien, jetzt gehe ich mal auswärts. Der Heilige Geist bleibt bei dir. Und spannend ist, wenn du die Bibel durchliest, der Heilige Geist ist an allen Ecken und Kanten in der Bibel, aber man stellt ihn oftmals nicht fest. Weißt du, wieso? Weil er eben so, man kann nicht einfangen. Eine Taube kann schlecht, also ich schaffe es auf jeden Fall nicht, eine Taube einzufangen. Der Heilige Geist, hat man mal gesagt, ist die unscheinbare Person von der göttlichen Dreieinigkeit. Weil er immer irgendwie ist im Hintergrund. Er ist da und er wirkt alles und bewegt alles, aber irgendwie so ganz spürbar ist er nicht immer. Aber wenn du die Bibel liest, siehst du, da hat der Heilige Geist gewirkt, da hat er gewirkt. Und ich habe Filme, wo ich finde, das müssen wir einfach sehen. Wo wir sehen, in der Bibel, wo der Heilige Geist überhaupt alles wirkt, was er alles gemacht hat. Ich habe plötzlich gemerkt, wow! Er macht viel mehr, als ich gelesen habe und 5 Jahre darüber studiert habe. Er ist überall zu finden in der Bibel.
Das ist Bezalel. Nach einem überraschenden Besuch vom Heiligen Geist war er urplötzlich gesegnet mit Weisheit, Verstand und Können. Was er auch dringend gebraucht hat. Denn Gott wollte unbedingt, dass er für ihn die Stiftshütte baut. Das ist Josua. Der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt, ein ganzes Volk zu führen, was nach 40 Jahren Wüste nicht ganz einfach war. Das ist Gideon. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, eine Armee zu führen, obwohl er dazu eigentlich gar keinen Bock hatte. Das ist Simson. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, mit bloßen Händen einen Löwen zu zerreißen. Versuch bitte nicht, das zu Hause nachzumachen. Das ist Saul. Er war eigentlich nur auf der Suche nach entlaufenen Eseln, als ihn der Heilige Geist erst in einen Propheten und dann in einen König verwandelt hat. Das ist Maria. Der Heilige Geist hat sie ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Versuch du mal, deinen Verlobten klarzumachen, dass er Vater wird, ohne dass er dafür etwas kann. Aber es ist gut rausgekommen, wie du sicherlich weißt.
Ich habe es spannend gefunden, all die Texte wieder nachzulesen und gesehen, stimmt. Überall war vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes gedreht. Und Paulus fängt da ganz pauschal an und sagt, du wirst den Heiligen Geist in deinem Leben erleben. Das ist das, was in 1. Johannes 3, Vers 24 steht. Am Heiligen Geist wirst du erkennen, dass Gott in dir wohnt. Er wird sichtbar. Dann habe ich mir den Kopf zerbrochen, ja, über welchen Aspekt vom Heiligen Geist muss ich denn jetzt hier predigen? Weil er so eine Fülle von Gaben hat, so eine Fülle von Charaktereigenschaften, die er schenken will, so eine Fülle von Leitungen. Um was hat denn der Paulus im Kopf, wenn er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist erleben? Auf der einen Seite hat er gesagt, es wird ganz mannigfach sein. Auf der anderen Seite hat er es erklärt, nämlich im Vers 6. Er sagt dort, er wiederholt sich nochmal, sagt, ihr habt das Wort aufgenommen in grosser Bedrängnis mit Freude im Heiligen Geist. Vorhin hat er gesagt, das Wort ist zu euch gekommen, nicht, oder das Evangelium ist zu euch gekommen, nicht im Wort allein, sondern im Heiligen Geist. Und dann erklärt er noch. Darum ist es immer wichtig, dass wir den Kontext lesen, wenn wir die Bibel lesen. Weil jetzt erklärt er, um was ihm geht beim Heiligen Geist. Es geht ihm um die Freude. Er sagt, du wirst eine tiefe Freude immer wieder erleben in deinem Leben, wenn du erwählt bist, wenn du Christ bist. Du wirst erleben, dass Christsein nicht heisst, problemlos zu sein, aber es heisst immer nie freudlos zu sein. Christsein ist nie problemlos, aber es ist auch nie freudlos. Paulus sagt, es gibt mega viel Bedrängnis. Es gibt Situationen, die sind aber mühsam. Es gibt Situationen, Beziehungspersonen, die nehmen einfach alles. Aber etwas kann dir nicht genug werden, dass der Heilige Geist kommt und dir Freude gibt. Ich habe mich dann gefragt, ich habe kein Bild für den Heiligen Geist gefunden. Und ich habe gefunden, es ist so schwarz-weiß, und es ist ja mega nicht freudig, oder? Ich habe auch keinen Farbdrucker. Also jedes Mal, wenn ich meine Predigten ausdrucke, sind sie immer schwarz-weiß. Ich habe immer Depressionen am Freitag, wenn ich meine Predigten ausdrucke. Wie kann ich das veranschaulichen, dass es Freude ist? Darum habe ich meine Kaffeemaschine mitgenommen. Wie ich gedacht habe, also ich weiß, es werden noch gewisse Personen verstehen. Gewisse, es tut mir leid, gell, Jonas, wo irgendwie mit dem Kaffee nichts anfangen können. Aber im Begriff vom Christenleben ist Freude. Und darum habe ich gedacht, Predigen ist ja für mich Arbeiten. Und dann muss ich schon auch mal eine Arbeitspause haben. Oder? Wenn ihr ja arbeitet, habt ihr immer Kaffeepause, so um 9:15 Uhr. Jetzt ist es schon 10:30 Uhr und ich habe noch keinen Kaffee gehabt heute. Jetzt muss ich aber jemanden haben, der mir noch Wasser holt. Christsein ist, ich darf eine Freude erleben im Heiligen Geist. Und während ich meinen Kaffee rauslasse, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es war ein junger Bub, beim Grossvater in der Ferien. Der Grossvater war eine tiefgläubige Person. Und der Bub war endlich auf dem Bauernhof beim Grossvater. Er hat kaum Grüezi gesagt und ist gerade losgesprungen zu den Hühnchen. Er hat gesehen, wie die Hühnchen am Boden gackert haben und alles aufgepickt haben. Danke vielmals, das ist mega lieb, das freut mich sehr. Und dann hat er gesagt, die haben es nicht. Der Großvater hat das gesehen und hat zugeschaut. Und der Bub ist weitergelaufen, dann ist er zum Säuli gekommen. Und dann hat er das Säuli gesehen, wie das Säuli sich im Dreck wälzt und richtig Spass hat, ja. Da hat der Bub wieder gesagt, das hat es auch nicht. Und der Großvater hat sich schon gefragt, ja, ist eine Kaffeemaschine, die selber aufhört, nicht so wie die dort hinten. Darum haben wir keine Angst, dass es ausgeschüttet wird. So. Also wirklich ist es ein bisschen egoistisch, wenn ich sie allein trinke. Möchte jemand von euch noch einen Kaffee? Ja, also. Oh, ich habe leider nur eine Tasse. Dann Dennoch dann ist der Bub weitergegangen, hat er dann zum nächsten Tier, und dann hat er den Esel gefunden. Der Esel ist dort mit einer mies gelaunten Miene gestanden, wie ein Esel in der Landschaft. Dann hat er plötzlich gesagt, der Bub, der hat's! Der Großvater dachte, was hat jetzt der Esel? Danach dann ist der Bub zum Großvater gesprungen und hat gesagt, du Großpapi, der Esel hat's. Er hat die gleiche Religion wie du. Er schaut genau so rein. Es geht nicht um das. Aber der Heilige Geist gibt eine Freude ins Leben. Eine Freude, ich weiß nicht, was in deinem Leben die grösste Freude ist. Nicht du bewusst ab und zu auf Kaffee verzichten. Nicht nur, weil der Name immer jemand sagt, ich könnte zu viel trinken Kaffee, sondern einfach, weil ich sage, Gott, du bist immer noch besser als das Beste, was ich haben kann in meinem Leben. Nicht, weil Kaffee schlecht ist, sondern einfach zum sagen, Gott, du bist besser als ein Kaffee. Die Bibel sagt, Christ ist nie problemlos, aber es ist nie freudlos. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so oft wie in der Kirche manchmal so ein bisschen freudlos. Oder manchmal habe ich den Eindruck, obwohl ich wirklich kein Arzt bin, wir leiden, Christen, Kirchen leiden oftmals an Gicht oder an Nackengestarre. Oder irgendwie einfach. Und dabei vergleicht die Bibel das Christleben mit Freude. Und ich denke, manchmal müssen wir auch zu den Tieren schauen. Oder geh doch mal in den Zoo. Gott hat unglaublich viel Freude in die Schöpfung eingelegt. Oh, unglaublich viel Freude. Du kannst fast alle Tiere anschauen. Bei den Eseln musst du nicht vorbeigehen, aber sonst alle Tiere. Oder mal eine halbe Stunde Psychotherapie bei den Affen. So mal den Affen zuschauen. Die schmeißen sich das Futter an, sie reißen sich am Schwanz. Danach, wenn sie das Essen bekommen, dann essen sie alles so schnell und bekommen einen so einen Hals, weil sie aus lauter Gier vergessen zu schlucken. Oder wenn du denkst, ich möchte das Gegenteil sehen, dann kannst du mal mit mir morgen früh in die S-Bahn hocken. Gehen wir mal um 6:30 in die S-Bahn. Sind wir eine spassige Gesellschaft? Dann steigst du ein und dann denkst, nein, meine Güte, also heute geht es vielleicht besser mit euch, ohne euch, steigst du wieder raus. Und dann denkst du, eine Viertelstunde später hocken wir am Arbeitsplatz mit unserem spassigen Gesicht. Oh, wir haben eine Freude, die kommt in unseren Alltag, eine Freude, die kommt an unseren Arbeitsplatz. Weil Paulus sagt, wenn du erwählt bist, dann zeigt sich das in deinem Leben ganz, wie du anders lebst. Es zeigt, dass du eine Freude vom Heiligen Geist bekommst. Dass er mit dir möchte unterwegs sein möchte. Dass er dir gibt, das, was du brauchst. Und dann sagt der Paulus, aber es fehlt noch etwas. Vielleicht hast du auch gedacht, ja, Matthias, also jetzt hast du es ein bisschen übertrieben. Oder jetzt hast du vor allem das Äußerliche betont. Kraft bekommen wir, Freude bekommen wir vom Heiligen Geist. Christ ist doch vor allem innerlich. Ich muss sagen, nein, es ist nicht vor allem innerlich, sondern es ist auch innerlich. Und auf das kommt jetzt Paulus zu reden. Er sagt nämlich, schau, das Letzte, das ist die Fülle. Wenn du erwählt bist, dann wirst du eine Fülle erleben. Und jetzt redet Paulus nicht von Gefühl. Er redet nicht von einem mystischen Erlebnis, sondern er redet von, du wirst eine tiefe Zuversicht, einen tiefen Halt erleben, eine tiefe Gewissheit, dass Gott zu dir hebt. Und wo findest du diese Gewissheit? Die findest du in der Bibel. Darum hat Paulus eigentlich alles an der Bibel aufgehängt. Er hat gesagt, das Evangelium kommt nicht im Wort allein, nicht allein, wenn die Predigt kommt, sondern in der Kraft. Aber wenn die Bibel kommt, im Heiligen Geist, und wenn die Bibel kommt, dann kommst du eine Fülle über. Manchmal sagt dir das Gefühl, bin ich eigentlich noch richtig unterwegs mit Gott? Du hast vielleicht Zweifel. Du hast vielleicht das Gefühl, Gott hat dich verloren. Aber die Fülle, die Gott dann schenkt, die findest du in der Bibel. Es Gott sagt, und wer zu mir gehört, den lasse ich nicht mehr los. Niemand kann sich aus meiner Hand reissen. Niemand. Das bin auch nicht ich. wenn ich mich bekehrt habe, das ist eine Fülle in meinem Leben. Wir plötzlich erleben, das ist etwas, das meinem Leben Substanz gibt. Und das ist nicht meine Gefühle. Du darfst nicht auf Gefühle dich verlassen, wenn du gläubig bist. Gefühle sind super gut und sind schön, aber sie sind nicht die Basis, auf der dein Glauben kann stehen. Weil Gefühle sind etwa so stabil wie die meteorologischen Vorhersagen von Meteo Schweiz. Du kannst dich einfach nicht darauf verlassen. Aber ich habe etwas gemerkt. Also ja, ab und zu, aber eben so ist es mit den Gefühlen. Du kannst dich auch noch ab und zu darauf verlassen. Ich habe etwas gemerkt, die meteorologischen Vorhersagen sind nicht von meiner Verdauung abhängig. Aber die Gefühle, die sind von meiner Verdauung abhängig oder von meinen Hormonen. Bei gewissen ist das Gefühl sogar abhängig vom Zustand der Haare, oder wenn man morgen in den Spiegel schaut. Gefühle sind von allem Möglichen abhängig. Darum sagt der Paulus, verlasse dich nicht auf ein Gefühl. Nicht auf ein Gefühl vom Heiligen Geist, nicht auf ein Erlebnis, sondern von einer tiefen Fülle, die du aus der Bibel bekommst. Darum ist der Paulus immer wieder begeistert von der Bibel. Er sagt, das ist deine Tankstelle. Dort wirst du gefüllt. Ich möchte dir hier nochmal eine Geschichte erzählen vom Tokichi Ishii. Der ist 1918 zum Tod verurteilt worden. Er hat verschiedene Menschen umgebracht, verschiedene Kinder, hat verschiedene Gewaltdelikte verbracht und er hat sich hartnäckig geweigert, irgendmal zu sagen, du, es tut mir leid. Er ist einmal auf einen Wärter losgegangen im Gefängnis, dann haben sie ihn gepackt, dann haben sie ihn am Strick festgemacht, so dass die Füße nur noch knapp am Boden sind gekommen, aber hat sich geweigert, auch nur einmal zu sagen, es tut mir leid. Keine Reue gehabt, nichts. Und es sind zwei Kanadierinnen gekommen, die Gefängnisseelsorge gemacht haben, die sind zu ihm an die Zelle gekommen und haben ihm gesagt, du brauchst Jesus. Merkst nicht, du hast noch ein paar Tage, du hast noch vielleicht ein paar Wochen, du brauchst Jesus, er ist die Fülle von deinem Leben. Und sie haben ihn bepredigt dort, darum sind sie zweite gekommen, dass sie zweidimensional haben können bepredigen, oder? Und er hat sie nicht angeschaut, hat sie ignoriert, alles, nichts passiert. Irgendwann haben sie es aufgegeben und haben gesagt, also gut, jetzt stecken wir das Neue Testament durch Gitterstab durch. Und weil er nichts anderes hatte, hat er das Neue Testament genommen und aufgeschlagen und angefangen zu lesen. Und dann ist er zu dieser Stelle gekommen, mit den schwierigsten Wörtern, die es gibt. Er hat nämlich gelesen, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und dann hat er dort gelesen, dass Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann berichtet er Folgendes, da hat er gesagt, ich habe aufgehört zu lesen. Es war, als ob mein Herz getroffen worden wäre, wie ein 12 cm Nagel, langer Nagel, der mich durchbohrt hat. Der Nagel, der eigentlich durch die Hände und die Füße von Jesus gegangen ist, der ist durch sein Herz plötzlich gegangen. Er hat das so erlebt, plötzlich. Er Kraft. Er hat ganz gewöhnlich in der Zellenbibel gelesen. Und dann nachher hat er sich bekehrt. Hat er Jesus dort ganz allein, kein Seelsorge gehabt, nicht ganz allein, hat er sein Leben Jesus gegeben. Und er gewusst, ich werde in ein paar Tagen wieder hingerichtet werden. Da sind Leute gekommen, hat noch einige Zeit ist er im Gefängnis gewesen, vor seiner Hinrichtung, dann, was er nicht gewusst hat. Da sind Leute gekommen und haben gesagt, Tokichi Ishii, hast du nicht Angst? Du kannst nichts mehr gut machen. Verzweifelst du nicht? Jetzt hast du eigentlich das Beste von der Welt, aber du kannst nichts mehr rückgängig machen und du weißt, du wirst hingerichtet werden. Und da hat er etwas Fantastisches gesagt. Er hat gesagt, ich habe keinen Moment, wo ich Zweifel habe. Ich kenne einen Moment, wo ich Angst habe. Und dann schreibt er in seinem Tagebuch, wo er das erzählt, Folgendes. Eingeschlossen in meine 2 auf 3 Meter grossen Zellenwand bin ich unendlich viel glücklicher. Bin ich unendlich viel gefüllter, als ich je war in den Tagen, wo ich Gott nicht kennt habe. Er hat plötzlich gemerkt, Christi gibt mir eine Fülle, wo mir alles andere fehlen kann. Es ist grossartiger als alles, was ich je hatte im Leben vorher, wo ich Gott noch nicht kennt habe. Und dann sagt der Paulus, du wirst erleben, wenn du Christ bist, dass da eine Fülle kommt in dein Leben. Und jetzt sagt der Paulus etwas mega Geniales. Er sagt nämlich nicht, wenn du Christ bist, dann nachher kannst du immer Kraft erleben, immer den Heiligen Geist erleben und immer die Fülle und immer alles gleichzeitig. Sondern eigentlich sagt Paulus, es hat auch keine Bibelübersetzung gegeben, die das so übersetzt hat, wenn das Evangelium in dein Leben kommt, dann wirst du es auch in Kraft erleben. auch im Heiligen Geist erleben und auch in grosser Fülle erleben. Er sagt nicht und. Also nicht alles gleichzeitig, sondern es kann sein, vielleicht, dass in deinem Leben mal Kraft fehlt. Es kann sein, dass du, wenn mit Jesus unterwegs bist, dass auch mal die Freude fehlt. Das gibt es auch. Es kann sein, dass mal die Fülle fehlt. Aber dass Paulus sagt, das ist nie der Normalzustand. Der Normalzustand ist immer wieder, dass du das erlebst, dass du das erlebst, dass du mal gleichzeitig erlebst, dass das kommt. Und ich möchte dich ganz persönlich direkt die Frage stellen. Hast du die Gewissheit bekommen von Gott, wie du Christ bist? Hast du das erlebt? Hast du gelernt, in der Predigt zu hocken und erlebt, dass plötzlich Gott redet? Hast du gelernt, zu erleben, dass der Heilige Geist eine Freude bringt, dass er Fülle bringt? Oder ist das nur irgendwo eine biblische Sache, die du einfach in deiner Bibel findest, aber nicht in deinem Leben? Dann sagt Paulus etwas ganz Krasses in 2. Korinther 13, Vers 5. Er sagt nämlich, darum prüf dich und stell fest in deinem Leben, ob dein Glaube lebendig ist. Paulus sagt, es liegt nicht einfach daran, dass du Ja zu Jesus gesagt hast, sondern du musst sehen, wenn du Christ bist, dass der Heilige Geist, dass Gott sich bemerkbar macht. Und wir möchten heute Abend mal so feiern, dass wir dazu die Möglichkeit geben, dass wenn du merkst, irgendwie, hey, wo stehe ich in meinem Glauben, dass du wieder sagen und Jesus, ich möchte dir mein Leben neu hingeben und dich bitte, gib mir du die Kraft. Es kann sein, dass du vielleicht schon lange nicht mehr die Kraft erlebt hast oder sie ist weg aus deinem Leben. Sie ist nicht mehr da. Hast dich vielleicht mal bekehrt. Aber irgendwie Kraft fehlt. Vielleicht sind Zweifel gekommen. Vielleicht sind Probleme gekommen. Oder das Christenleben heisst nicht problemlos sein. Aber es fehlt wie die Kraft. Oder du lesest die Bibel und irgendwie fehlt einfach etwas. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, jetzt in diesem Fall. Aber es ist der Moment, wo du wieder kannst sagen mit dem Pause, ich will prüfen, schauen, ob mein Glaube lebendig ist und wieder sagen, Jesus, bitte schenk mir das wieder. Und darum werden wir, ist das die erste Möglichkeit, wenn wir es Abendmahl nehmen, machen es heute nämlich so, dass du da vorne holen oder da hinten. Du nimmst immer ein Brötchen und gerade den Kelch mit und gehst wieder am Platz. Und dann fragst du dich, was ist der Punkt in meinem Leben, den ich wieder brauche? Weil du darfst da auch etwas nehmen, wo du brauchst. Und mit dem darfst du einen Platz und sagen, und Jesus, aber das brauche ich noch mehr. Das brauche ich jetzt gerade in diesem Augenblick noch mehr. Bitte gib du mir das. Oder vielleicht ist es bei dir so, dass du keine Fülle mehr, keine Freude mehr hast. Christi ist bei dir freudlos geworden. Es fehlt die Freude vom Heiligen Geist. Und das ist immer dann der Fall, wenn man Sünde im Leben duldet. Wenn man einen Bereich hat im Leben, wo Jesus, wo Gott ein Nein dazu hat, wo der Heilige Geist nicht zuschauen kann. Weißt du, der Heilige Geist braucht Platz. Er fliegt um in deinem Leben. Er geht nicht weg, aber er braucht Platz. Er ist eine Taube. Aber wenn du einen Bereich von deinem Leben ihm vorenthaltest, ein Konkubinat, eine Beziehung, die sonst nicht in Ordnung ist, ein Verhalten im Alltag, wo vielleicht gar niemand sieht, wo nicht in Ordnung ist, das hemmt den Heiligen Geist. Und du wirst erleben, dass Freude fehlt. Und darum kannst du den Sabbat mal nehmen und sagen, Jesus, und ich komme wieder zurück zu dir. Bitte vergib du mir den Bereich, wo ich falsch. Dann musst du eben auch sagen, Jesus, es tut mir leid. Und du wirst erleben, das verspricht der Paulus, weil es steht in der Bibel, du wirst erleben, dass Gott dir wieder Freude schenkt. Und vielleicht ist gar nichts rum. Vielleicht hast du weder Kraft, noch Heiligen Geist, noch die Fülle. Dann ist eigentlich die Frage an dich, ist das Evangelium bei dir schon angekommen? Kennst du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland? Weißt du, dass er für dich ins Kreuz gegangen ist? Und dass die Nägel nicht dein Leben durchbohrt haben, sondern seine Hände für dich? Hast du mal Ja gesagt zum Evangelium? Gesagt, Jesus, da hast du mein Leben. Es tut mir leid, was ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich dich nicht beachtet habe. Bitte vergib mir, komm in mein Leben. Füll mich. Wenn du gar nichts von dem hast, keine Kraft, keine Fülle, kein Heiliger Geist, dann ist die Frage dich heute, wenn du das Abendmahl möchtest nehmen, kennst du den Jesus überhaupt? Und dann lade ich dich ein, dein Leben Jesus zu geben. Dass bevor du das Abendmahl nimmst, zuerst sagst, und Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden die Hölle auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du mich erlösest von all meinen Sünden. Bitte vergib mir. Vielleicht bedeutet es dann noch etwas in der Ordnung zu tun im Alltag. Vielleicht bedeutet es, dass du noch Hilfe brauchst, dass jemand dir hilft, etwas in der Ordnung zu tun. Das darfst du mega gern. Dann fragst du jemanden, kommst auf mich zu, auf einen Ältesten, auf sonst jemanden aus der Gemeinde. Ich möchte das Abendmahl so feiern. So, eben dahinter darfst du kommen, da vorne, kommst einfach ein Brötchen nehmen und das Kelchchen dazu und gehst am Platz. Und dich fragst, was brauche ich wieder neu vom Heiligen Geist, von Gott? Brauche ich seine Kraft? Brauche ich seine Freude? Oder brauche ich seine Fülle? Ich werde also nichts mehr sagen. Ich leite damit das Abendmahl ein. Wir werden im ersten Teil instrumental teilhaben, werden auch ein Lied hören, wo uns vorgespielt, vorgesungen wird. Wo einfach der Moment ist, wo du vorher kommst, nach kurzer Zeit von der Stille, darf man einfach kommen, hindern, darf man nehmen und für sich das Abendmahl feiern und einfach fragen, Jesus, was möchtest du in meinem Leben? Und dann werden wir gemeinsam eingeladen, auch noch dem Jesus zuzusingen. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich in unserem Leben zeigt. Dass wenn wir an dich glauben, es nicht einfach etwas ist, was in unserem Kopf oder in unserem Herz passiert, sondern sich in unserem Leben manifestiert. Und ich bitte dich, Jesus, du weißt, wir haben nicht immer die Hochphasen. Du weißt, wir haben nicht immer alles. Und es gibt die Zeiten, auch Winterzeiten im Glauben. Einfach, wo etwas im Hintergrund sich vorbereitet und passiert. Aber da hat man immer das Gefühl, ist man noch richtig, ist alles richtig im Glauben. Und dann bitte ich dich, dass wir erleben dürfen, dass du das gehst wieder neu. Dass wieder der Frühling kommt. Dass du wieder eine Kraft schenkst. Wieder eine Freude gehst. Wieder eine Fülle gehst. Und ich bitte dich, wenn wir merken, da ist etwas in unserem Leben, das wir in die Ordnung tun müssen. Eine Unversöhnlichkeit, ein Verhalten, irgendetwas, wo der Heilige Geist hindert, wo die Freude nimmt. Dass wir die Kraft bekommen, die schwierigsten Wörter zu sagen. Wieder zu sagen, es tut mir leid. Vielleicht heimgehen zum Partner und sagen, es tut mir leid. Jesus, ich bitte dich, dass wenn jemand da ist, der dich noch nicht kennt oder der vom Glauben abgekommen ist, der irgendwie einfach nicht mehr mit dir lebt, aber sie weiss eigentlich, mal ich muss dir die Hand zum Leben geben, dass sie das jetzt macht, dass sie dir wieder ihr Herz auftut, dass sie Person erleben darf, du kommst in grosser Fülle, in Kraft und in Freude. Jesus, wir beten dich an. Amen.